Ja, aus aktuellem Anlass interessieren mich Geschichten mit Gelähmten natürlich besonders. ich bin aber über diese Geschichte an drei ganz anderen Anlässen drüber gestolpert. Also gestolpert nicht wirklich, aber ist mir begegnet. Und habe ich gedacht, das ist die Geschichte für heute Morgen. Und wir haben sie gerade gehört, Timon hat sie uns gelesen. Es gibt da vier Freunde und es gibt einen Gelähmten. Und die vier Freunde tragen den Gelähmten. Die Geschichte kennen viele von euch sehr gut und vielleicht denkt ihr, ja klar, weiß ich. Wir möchten heute an drei Stellen was völlig Unerwartetes in dieser Geschichte entdecken und uns fragen, was das für uns vielleicht heute bedeuten kann und wie wir das auch konkret in unserem Leben umsetzen können. Wir möchten uns jetzt also in die Szene versetzen. Das Bett war wahrscheinlich nicht ganz so edel und Aluminium wie jetzt hier. Die Szene ist zurück in Kapernaum, hat uns Timon gelesen. Diejenigen, die mit ihre Bibel dabei haben oder mit in den Bibeln lesen, das Seite 44 im Neuen Testament, ist diese Geschichte aufgeschrieben in Markus 2. Und da heißt es im Vers 1, und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Das heißt, die Geschichte findet in Kapernaum statt, die Geografie ein bisschen kennen, ziemlich im Norden von Israel, in der Nähe vom See Genezareth. Und dort heißt es hier in diesem Text, Jesus ist in einem Haus. Wir wissen nicht genau, wie groß dieses Haus war, wir wissen nicht genau, wie es ausgesehen hat, aber wir wissen, es hatte ein Dach und unten war Jesus mit ganz vielen Menschen. Es heißt in Vers 2 hier, so viele Menschen, auch nicht draußen vor der Tür war genug Platz. Das heißt, also alles war gerammelt voll. Ihr könnt es euch vorstellen wie hier, ihr sitzt jetzt hier, noch viel mehr Leute vielleicht irgendwo hier drin, dann draußen bis vor der Tür, irgendwo Schlange davor. Also ein richtig volles Haus, wo ganz viele Menschen waren und sie alle wollten Jesus hören. Alles drängt sich. Und man fragt sich vielleicht, warum in aller Welt so viele Leute? Also heißt es hier einfach so, nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Klingt ja nicht nach fürchterlich viel Demonstration und vielen Leuten und so. War aber so, denn es heißt, es waren so viele da, dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Woher kommt das? Diejenigen, die die Bibel offen haben, wenn ihr mal ein bisschen spickelt auf Kapitel 1, also ein paar Verse davor, da heißt es nämlich schon an der Überschrift von Vers 21, Jesus in Kapernaum. Jesus war schon gewesen in Kapernaum, obwohl es ziemlich weit im Norden ist, 150 Kilometer etwa von Jerusalem entfernt. Und sie hatten von Jesus offensichtlich gehört. Wenn ihr mal so drüber fliegt über die Verse, eine ganze Reihe von Heilungen, von Wundertaten, die Jesus in Kapernaum bereits gemacht hat. Und da heißt es in Vers 27 von diesem ersten Kapitel bereits, und sie entsetzten sich, also in dieser Stadt, wo die Geschichte stattfindet, und sie entsetzten sich alle, dass sie untereinander befragten und sprachen, was ist das? Also dieser Jesus, was ist denn das? Eine neue Lehre mit Vollmacht, Menschenskind, was ganz Neues, eine Lehre mit Vollmacht. Er gebietet auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Also Jesus war im gewissen Sinn schon ein bisschen bekannt in diesem Kapernaum und sie haben schon gleich zu Beginn gesagt, Mensch, was ist das für eine Sache? Und Jesus kommt jetzt noch einmal wieder zurück in die Stadt und wie wir gelesen haben, ganz viele Menschen versammeln sich. Nun, was tut Jesus hier? Und wenn wir die Geschichte anschauen, da heißt es in Vers 2, und er sagte ihnen das Wort. Da ist nicht von spektakulärer Heilung und von Riesending. Also er war in diesem Haus, ganz viele Leute, und er sagte ihnen das Wort. Dennoch gab es unheimlich viele Leute. Ich stelle mir das ungefähr so vor. Wir hatten ja inzwischen auch ein paar größere Demonstrationen gestern und auch schon früher. Das ist der Hambacher Forst hier unten rechts und links ist die große Demo gestern in Berlin. Und ich stelle mir vor, es ist wahrscheinlich ein bisschen wie bei diesen Demos, da gehen einfach ganz viele hin, die haben nicht so genau verstanden, wie das ist mit Braunkohle und Strom. Wir wollen eigentlich Strom zum Auto fahren, aber da brauchen wir Braunkohle, aber also muss man nicht so viel drüber nachdenken, man geht einfach mal hin zum Demonstrieren und ist mit dabei. Ich vermute, dass das hier auch ein bisschen so war. Man ist einfach mal hingegangen. Oh, viele Leute, das ist sicher spannend und mal hören, was Jesus zu sagen hat. Jesus und die Menge und dann dieser Gelähmte. Und aus dieser Geschichte habe ich jetzt drei Facetten rausgepickt, die ich überraschend finde, irgendwie unerwartet. Und die erste heißt, bei Jesus gibt es Hilfe. Vielleicht für euch nicht so überraschend vom Titel, aber für die Leute durchaus. Was war jetzt das Problem? Da war ein Gelähmter. Offensichtlich, so heißt es hier in diesem Text, in älteren Übersetzungen heißt es Gichtbrüchiger. Und nachdem mich der Orthopäde vor kurzem gefragt hat, ob es Gicht in unserer Familie gibt, wegen meinem gebrochenen Knochen, ist mir das noch näher, die Geschichte. Ich bin auch so eine Art Gichtbrüchiger inzwischen mit meinen Knochen. Also der Mann konnte nicht laufen und war gelähmt. Und er wollte letzten Endes seine Krücken wegwerfen. Er hatte wahrscheinlich wie ich genug von diesen Krücken. Er wollte wieder laufen können. Offensichtlich ein Gelähmter, das war sein Thema. Und was haben jetzt die Freunde getan? Eigentlich was absolut Verrücktes. Die Freunde sind aufs Dach. Jetzt habt ihr gesehen, wie die vier hier reingelaufen sind. Jetzt stellt euch mal vor, die gehen auf ein Dach. Ich habe euch ein kleines Haus hier mitgebracht. Vielleicht hat es so ähnlich ausgesehen, damals Steinhäuser. Die Decken waren eine Mischung aus Lehm und Stroh. Und man konnte natürlich in diesem Lehm und Stroh buddeln. Und braucht man keinen Boschhammer, um ein Loch zu bohren. Aber man musste trotzdem richtig buddeln, um durch die Decke zu kommen. Das heißt, eigentlich war das Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung. Die gehen auf das Dach. Also ich möchte mal sehen, wie jemand mit so einem Ding aufs Dach geht. Und dann anfängt zu buddeln, auch wenn es nur Stroh und Lehm war, um den Mann runterzulassen. Und diese vier Leute, die hatten eigentlich nur ein einziges Ziel. Wir müssen diesen Freund zu Jesus bringen. Die waren richtig wie beseelt von diesem Gedanken, das müssen wir jetzt schaffen. Hoch aufs Dach und wenn es das kostet und wenn es auch noch sein muss, wahrscheinlich mit den bloßen Händen, ich weiß nicht, ob die Werkzeuge hatten, buddeln, dass da die Decke aufgeht und sie den Freund zu Jesus bringen. Und ich habe mir noch überlegt, hätte auch fürchterlich peinlich ausgehen können. Überlegt euch mal, Jesus interessiert sich gar nicht für diesen Mensch. Der spricht hier, dann kommt so aus der bröselnden Decke so eine Liege mit dem Lahmen. Jesus hätte vielleicht gar nicht beachten können, hätte seine Rede über das Wort, das er ja gemacht hat hier, einfach weiterführen können. Dann hätten wir vier Männer auf dem Dach, ein Loch im Dach, einen Gelähmten irgendwie so auf der Bahre und alles ist fürchterlich peinlich, weil nichts passiert und nur alles kaputt ist. All das interessiert diese vier jungen Männer oder diese vier Männer überhaupt nicht. Für sie ist ganz klar, wir müssen diesen Freund zu Jesus bringen. Das war für sie ganz klar, denn die Hilfe, das ist mein erster Punkt, die Hilfe, das war irgendwie vollkommen klar, die Hilfe gibt es nur bei Jesus. Und ich habe vorher gesagt, es ist irgendwie beeindruckend oder überraschend. Für mich ist es beeindruckend, dass die Männer alle Hebel in Bewegung setzen, um ihren Freund zu Jesus zu bringen. Vielleicht sind eure Probleme heute Morgen nicht Krücken oder Lähmung, wie bei dem Mann. Vielleicht ein anderes körperliches Leiden, möglich. Vielleicht sind es auch manchmal seelische Wunden. Wir haben heute Morgen schon davon gesprochen, von Trauma. Wir haben von den Wunden in der Seele gesprochen. Vielleicht Wunden von Enttäuschung, Wunden von nicht beachtet werden, Wunden der Minderwertigkeit, wir haben davon gehört. Vielleicht sogar seelische Gewalt. Nicht vielleicht Lähmung jetzt im physischen Sinn. Vielleicht sind es auch zerbrochene Hoffnungen, Wünsche, Träume, die zerplatzt sind. Und wir fühlen uns ein bisschen wie dieser Gelähmte, der endlich wieder Heilung wollte. Wir werden nach der Predigt das Lied singen, Gott heilt die Wunden. Und wir möchten das ganz bewusst singen, weil das war, was diese vier Männer wussten. Die wussten, wenn es eine Lösung gibt für unseren Freund, dann ist es nicht irgendwie ein Zauberdoktor und dann ist es nicht irgendwie sonst noch irgendein Ort, sondern dann ist es Jesus, zu dem sie ihn bringen wollten. Vielleicht sind es auch manchmal in unserem Leben Wunden von zerbrochenen Beziehungen. die kaputt gegangen sind, Spannungen. Die Freunde wussten auf jeden Fall das eine, Hilfe gibt es letztlich nur bei Jesus. Und das bringt mich jetzt zur nächsten Überraschung. Stellt euch das vor, also der Lahme kommt rein, jetzt, ich bin nicht Jesus, aber stellt euch mal vor, er würde hier stehen, jetzt kommt hier der Lahme und was passiert jetzt? Was würdet ihr erwarten, dass Jesus tut? Jesus würde ihn doch heilen, oder? Also hat er ja in Kapernaum schon mehrfach gemacht. Die Leute hatten schon erlebt, dass Kranke geheilt worden sind. Jetzt kommt ein Kranker, liegt hier. Und wisst ihr, was Jesus tut? Jesus löst das eigentliche Problem. Das finde ich super spannend. Da heißt es hier in diesem Text, als nun Jesus ihren Glauben sah, also der vier Männer, die da gekommen sah, heißt es nicht, sprach er zum Gelähmten, nimm dein Bett und geh heim. Das sagt er nachher schon. Also als er ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ist doch überraschend. Jesus heilt ihn nicht sofort, sondern spricht zuerst ein ganz anderes Thema an, nämlich das Thema von Schuld und Vergebung. Warum tut er es denn nicht gleich? Er hätte ja mal das Wunder tun können, das wir schon mal wissen, und dann das mit der Vergebung hätte er dann auch noch dazukommen können. Jesus macht es andersrum. Und ich finde das überraschend in dieser Geschichte und deshalb eigentlich auch bemerkenswert, so sehr uns Jesus liebt und so sehr Jesus sich um uns kümmert und so sehr er auch unsere Schmerzen und unsere Wunden heilt, wir hatten das ja auch im Psalm gehört, den wir zusammen gelesen haben, dass er unsere Schmerzen heilt und unsere Sünden vergibt, so sehr er unsere Wunden heilt und Schmerzen stillt, so sehr geht es Jesus eigentlich um noch mehr, um das, was dahinter steckt. Es geht ihm um unsere Beziehung zu ihm, um Schuld. Man könnte sagen, warum in aller Welt redet Jesus jetzt hier von Schuld? Warum reden wir Christen von Jesus am Kreuz? Wir haben sogar einen Scheinwerfer, der das noch anscheint. Warum ist das so zentral für uns? Es geht letzten Endes, ihr seht das hier in diesen drei Bildern, um Rettung. Um Errettung. Das sind Bilder hier von Hochwasser, von Seenot, von Erdbeben. Warum spricht Jesus hier von Sünde? Warum haben wir hier ein Kreuz im Saal als Symbol von Jesu Tod für uns? Weil es um Rettung geht. Es geht um Befreiung. Es geht um neues Leben. Was ist das Problem? Ich lese euch drei Verse vor, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt hinter mir. Jakobus 2, Vers 1, da heißt es, es hilft denn nichts, wenn ihr alle anderen Gebote Gottes einhaltet. Also er macht fast alles richtig, sagt der Jakobus hier. Wer nämlich auch nur gegen ein einziges seiner Gebote verstößt, der hat gegen alle verstoßen und das ganze Gesetz übertreten. Deshalb redet Jesus hier von Schuld. Römer 6, Vers 23, der Lohn, der die Sünde auszahlt, und jetzt kommt es ganz heftig, der Lohn ist Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, und jetzt kommt das Gegenteil von Tod, ewiges Leben. Oder Jesaja 59, Vers 2, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer, das ist ein Bild der Trennung, eine Mauer zwischen uns und Gott, eure Sünden verdecken ihn, darum hört er ihn nicht. Das ist das Problem. Das war das Problem auch dieses Gelähmten. Und nun sagt die Bibel aber auch etwas zur Lösung. 2. Korinther 5, Vers 21, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, für uns mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen werden und vor ihm bestehen können. Oder Galater 3, Vers 13, vor diesem Fluch des Gesetzes hat uns Jesus erlöst. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Rettung, Erlösung. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. In der Heiligen Schrift lesen wir ja, wer so aufgehängt wird, der ist von Gott verflucht. Und dann kommt die Zusammenfassung, denn Gott hat Christus, der ohne Sünde war, selber mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen werden und vor ihm bestehen können. Das ist die Lösung. Die Bibel spricht das Problem sehr deutlich an und die Bibel sagt auch sehr deutlich, was die Lösung ist. Als Jesus diesen Gelähmten sah und seine vier Freunde und ihren Glauben, heißt es in der Bibel, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus löst das eigentliche Problem zuerst. In der Bibel gibt es vier Bilder, die ich euch zeigen möchte, die dieses Erlösen ganz wunderbar beschreiben. Das erste ist ein Bild vom Tempel und es spricht davon, dass es gar nicht möglich ist mit dem Opfertieren. Das ist ja die Tradition des jüdischen Glaubens. Tempel, Opfer, Blut für die Vergebung, für die Schuld. Und die Bibel spricht davon, das ist nur wie so ein Vorbild, wie eine Vorstufe. Eigentlich kann ja das Blut von Tieren gar nicht die Schuld wirklich vergeben, sondern was kann Schuld vergeben? Ist das Blut von Jesus Christus. Das ist immer wieder am Kreuz. Ein zweites Bild, das häufig benutzt wird in der Bibel, ist das Bild vom Marktplatz. Und was eigentlich damit gemeint ist, ist ein Marktplatz für Sklaven, also Sklavenhandel. Und die Texte, die davon sprechen, auslösen, freikaufen. Es gibt viele Verse, ich habe euch hier zwei mitgebracht, da ist von Lösegeld die Rede. Und das Bild dahinter ist Marktplatz mit Sklaven und jemand kommt und kauft einen Sklaven frei. Das Geld wird bezahlt, die Versklavung ist zu Ende. Das Geld, das Lösegeld ist bezahlt. Ein drittes Bild, das häufig in der Bibel vorkommt und es wunderbar beschreibt, ist, die Szene ist es ein Gericht. Es geht um Verurteilung. Und die Worte, die dann benutzt werden, sehr häufig ist freigesprochen. Wir sind im Gericht eigentlich für schuldig gesprochen, aber durch Jesu Tod am Kreuz freigesprochen. Der Schuldbrief, gibt es eine Stelle, ist wie zerrissen. Es ist zu Ende, die Verurteilung gilt nicht mehr. Und das letzte Bild, das immer wieder benutzt wird in der Bibel, ist das Bild der Familie. Und es ist davon die Rede, dass wir durch Jesus Christus Teil der Familie Gottes sind, Kinder Gottes, hineingeboren oder hineinadoptiert in die Gemeinschaft mit Gott. Das sind vier Bilder, die das beschreiben, warum es so wesentlich ist, dass wir vom Thema Schuld sprechen, dass wir vom Thema Vergebung sprechen und weshalb Jesus hier, als er den Glauben sieht, zunächst mal gar nicht den man heilt physisch, sondern zunächst mal seine Schuld vergibt. Jesus Christus erlöst das eigentliche Problem, das wichtigere Problem. Vielleicht haben manche von euch einen Rucksack mitgebracht an Belastung. Wir haben gerade gehört von Timon, Freitag in der Arbeit, nicht alles rund gelaufen, sehr schwierig gewesen. Mir ging es ähnlich, am Freitag auf der Heimfahrt hat mich mein Finanzkollege angerufen und mir von etwas berichtet, was sehr viel Schwierigkeiten für uns bedeutet. Er hat gesagt, am Montag, dann reden wir wieder drüber. Also morgen früh bin ich wieder mit ihm zusammen und wir müssen gucken, wie wir da eine Lösung finden. Wir alle haben Rucksäcke mit dabei von Schwierigkeiten, von Problemen, von Fragen, von Sorgen. Und es ist mir wichtig heute Morgen, wir dürfen diese Rucksäcke zu Jesus bringen. Also das ist so, hat ja Timon auch gesagt, wir dürfen unsere Verbindung, diesen Aufblick auf Jesus auch in solchen Situationen erleben. Aber wir dürfen uns heute Morgen auch bewusst machen, es gibt noch ein eigentlicheres Problem dahinter. Und dafür ist Jesus auch da. Die Antwort von Jesus war, ich möchte in die Beziehung mit diesem gelähmten Mann eintreten. Und das ist die dritte Beobachtung, die ich fast die spannendste finde. Ich bin durch Tobi Klei neulich auf diesen Gedanken gekommen. Da heißt es hier, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist beim Lesen, da heißt es, als Jesus ihren Glauben sah. Kann man so drüber lesen, ja. Also ich habe viele, viele Jahre immer gedacht, das ist so ein übernatürliches Sehen von Jesus. Er hat ja vieles gesehen, auch in die Herzen von Menschen gesehen. Und er hat irgendwie bemerkt, dass sie Glauben haben. Aber das ist hier gar nicht wirklich so gesagt. Da heißt es einfach, als er ihren Glauben sah. Es heißt übrigens in Vers 8 dann dahinter, als die angefangen haben zu murren, oh, warum kann der Sünden vergeben, ist doch Gotteslästerung und so, dann hat Jesus, dann heißt es tatsächlich hier, und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, was sie so bei sich dachten. Also Jesus kann das, Jesus kann ins Herz hineinsehen und auch die Gedanken von diesen Menschen erkennen und er reagiert dann drauf und sagt, ist es denn leichter, dem Mann wieder zu helfen, dass er gehen kann oder die Sünden vergeben und dass ihr merkt, dass ich die Kraft habe, Sünden zu vergeben, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Aber hier bei den vier Männern, bei den vier Freunden, da heißt es ganz einfach, als Jesus ihren Glauben sah. Man hat es sehen können, bröselnde Decke. Ich möchte nicht den Vorstand sehen, der, wenn es hier irgendwo anfängt zu bröseln und jemand ein Loch bohren würde, um jemand hier runterzulassen. Schon allein den Mann hochzutragen auf diesen Außentreppen und ihn nicht runterfallen zu lassen. Überlegt mal, eine Treppe ist schräg. Wie macht man das, dass der da auf der Bahre bleibt? Also das war sichtbar. Die haben sich angestrengt, irgendwie diesen Mann, diesen Freund zu Jesus zu bringen. Die scheuten sich nicht. Die Geschichte erscheint mir wie, die hatten ein Ziel. Der Mann, der Freund, der muss zu Jesus. Ihr Glaube wurde sichtbar. Alle, die dabei waren, haben das Bröseln von der Decke gemerkt. Das war erlebbar, das hatte jeder mitbekommen. Sie haben sich für ihren Freund eingesetzt. Es ist interessant, wenn ihr die Geschichte anschaut, es ist kein einziges Wort von diesen Freunden uns berichtet. Es ist uns die Tat berichtet, dass Jesus ihren Glauben sah. Die hätten ihm jetzt tolle Bücher geben können über Lähmung und welche Nahrung wie wirkt und welches Kalzium man essen muss und so. Manche Leute geben mir jetzt alles Mögliche, was mir hilft mit meinen Knochen. Das hätten die Leute auch tun können. Tolle Ratschläge. Oh, es gibt ein tolles Krankenhaus irgendwo, das sich mit Lähmungen auskennt. Haben die nicht gemacht. Sie haben genommen, sind aufs Dach, haben gebuddelt und den Freund runtergelassen. Als Jesus ihren Glauben sah. Erlebbarer Glaube von diesen. Frage an uns, kann man deinen Glauben sehen? Ich kann von deinem Glauben wissen, du kannst mir davon erzählen, aber kann man deinen Glauben sehen? Nicht sehen im Sinn von, wir verdienen uns hier Punkte im Himmel. Das meine ich gar nicht. Ich glaube, ihr habt mir schon richtig verstanden. Aber wird unser Glaube sichtbar, praktisch, erlebbar? Was würden die Leute sagen, wenn ihr meine Kollegen bei Mann und Hummel fragt? Sieht man was von seinem Glauben? Unsere Nachbarn? Weiß man da bei Familie Fuchs, dass es irgendwas mit Glaube zu tun hat? Als Jesus ihren Glauben sah. Unsere Nachbarn in Benningen, der eine, der immer den Gehweg putzt, obwohl er schon fast nicht mehr laufen kann. Der andere, der ständig ganz verrückt parkt und ganz viele Parkplätze wegnimmt, denen sie eigentlich gehören. Wenn ihr die fragt, würden die sagen, das sieht man Glaube bei Heinz und Debbie? Faszinierend für mich, wir machen ja gerade den Alpha-Kurs, sind drei Personen in diesem Kurs, die aus einem Grund da sind. Wisst ihr warum? Weil jemand in der Schule, in der Schulklasse, sich so verhalten hat, dass man Glauben sah. Ist der absolute Hammer für mich. Drei Leute im Alpha-Kurs, ein junger Mann, der in ganz unabhängigen Situationen irgendwie mit dem Glauben in Berührung kam und der sich erinnert hat, Mensch, da gab es doch in meiner Klasse jemand, die war immer gläubig und spricht sie an. Es ist faszinierend, als Jesus ihren Glauben sah. Glaube, der sichtbar wird in der Schulklasse, im Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Umgebung. Glaube, der nicht nur theoretisch irgendwie ist, sondern der erlebbar ist. Ich denke an mein Umfeld, eben an den Nachbarn. Ich denke an Freunde, denen es wirtschaftlich blendend geht, aber die auch physisch keine Lähmung haben, aber die wirklich erfülltes Leben erst bekommen würden und werden, wenn sie Jesus begegnen, der zweite Punkt hier, der das eigentliche Problem löst. Ich denke, die Mutter mit mehreren Kindern am Rand ihrer Kraft, wird mein Glaube sichtbar irgendwie? Wird er erlebbar für die Menschen, die Asylbewerber um uns herum, die gerne einen deutschen Freund haben? Als Jesus ihren Glauben sah. Die Kinderbetreuung beim Frauendeutschkurs, Mitarbeit in verschiedenen Dienstbereichen der Gemeinde, man könnte es eine ewig lange Liste machen. Und ich bitte euch mal beim Heimfahren und heute Abend in der Stille mal zu prüfen, sieht man deinen Glauben? Oder gibt es vielleicht einen Ansatzpunkt, wo du sagst, jetzt in dieser Woche möchte ich das sichtbar machen? Nicht im Sinn von angeben und steht mal toll, wie ich bin und so, sondern wirklich im Sinne von, wenn ich so begeistert bin von dem, was Jesus tut, wenn diese verrückten, unendlichen Möglichkeiten von Gott, dass sogar es wert ist, ein Loch in eine Decke zu machen, dann möchte ich, dass mein Glaube für diesen Jesus sichtbar wird, erlebbar wird. Dann möchte ich ein Mann werden, der eine Bahre trägt und jemand zu Jesus bringt. Wenn ich selber von Jesus überzeugt bin, der erste Punkt, dass es wirklich nur bei ihm Hilfe gibt. Wenn ich auch weiß, dass Jesus die eigentlichen Probleme löst, nicht nur vordergründig, sondern die eigentlichen Probleme löst. Er hat die Lösung, er wird was tun, er wird eingreifen. Deshalb haben wir vorher auch gebetet hier im Gottesdienst, weil wir daran festhalten, Gott wird was tun. Er wird eingreifen, es ist ihm nicht egal. Er ist da, er lässt uns nicht alleine. Und Leute, wenn wir das glauben, wenn wir daran festhalten, wenn Punkt 1 und 2 richtig ist, dann lasst uns doch auch Punkt 3 für uns irgendwie zum Thema werden. Dann kann doch unser Glaube sichtbar, erlebbar für andere werden. Interessant in der Geschichte ist ja, die Männer haben dem Mann nicht geholfen. Gesprochen hat Jesus. Geheilt hat Jesus. Sünde vergeben hat Jesus. Aber was haben die Männer getan? Ihr Glaube wurde sichtbar. Wir möchten beten.